man könnte sagen, wir erleben eine Germanisierung des Weinmarktes.
Wir kriegen sie alle.
Letzten Endes bedeutet das, du hast ganz, ganz starke Preisverhandlungen auf der Business-Seite und auf der Produktseite, hast du viel mehr Bling-Bling draußen und mehr Zucker drin.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Auch wieder spontan. Die letzte Folge war spontan. Heute haben wir dann auch kurzfristig vorgezogen. Es lebe der Mittagswein.
Juhu.
Gerade Abend verabredet. Sehr gut. Ach komm, wir haben so lange nicht mehr erzählt, was wir hier machen. Für alle die, die uns jetzt das erste Mal hören oder so. Wir sitzen hier uns gegenüber zu zweit und schenken uns gegenseitig Wein ein in schwarzen Gläsern.
Grundsätzlich Wein, den wir mögen, davon gehen wir erstmal aus. Es kann immer sein, dass man ihn nicht mag, weil das ist halt Wein, das ist kein Punkt da, aber wir wollen uns nicht verarschen.
Genau, keine Fallen stellen und während der eine das verkostet, vor allem hinsichtlich der Frage, ob er es mag oder nicht, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Weinleben.
Aus der Jugend, jetzt wird es immer mehr aus der Jugend.
Und jetzt, genau, heute wird es bei mir auch ein bisschen Jugend. Und wer anfängt, entscheidet der Würfel.
Richtig.
Eine 4.
Eine 3.
Sehr schön. Achso, und für alle, die uns noch nicht hören, ich gehe jetzt ins Nebenzimmer. Wir haben hier Bodypack-Mikrofone. Schließe die Tür und sage euch, was der Sascha zu trinken kriegt, damit ihr wisst, was es ist.
Und schon mal mit und schon mal über meine Unfähigkeit mitlachen könnt.
Wir trinken heute Luce Brunello von der Tenuta Luce. Aus dem Frescobaldi Imperium, Jahrgang 2021. Und manchmal geben wir uns ein ganz paar Hinweise zur besseren Einordnung. Zum Beispiel den, dass dadurch, dass wir jetzt 5 Stunden vorgezogen haben, dieser Wein 5 Stunden weniger Luft hat, als ich ihn normalerweise verordnet hätte.
Aha, alles klar.
Cheers.
Cheers. Ich halte jetzt meinen großen Rüssel ins Glas und verkoste das ein bisschen und Felix erzählt mir was.
Genau, nachdem er sich vorher schnell noch den Reißverschluss zugemacht hat, rennt hier mit offener Hose rum. Ich muss erstmal was ganz Persönliches loswerden. Und das fängt an mit einem dicken Dankeschön an dich,
Gerne. Ich bin gespannt, was kommen will.
Nein, dass du diese, wir haben ja die letzte Folge, die wir beide gemeinsam gemacht haben, vor 4 Wochen haben wir live aufgezeichnet vor Publikum. Das war durchaus ein Mehraufwand, auch für dich. Und Geld haben wir dafür nicht bekommen, denn die Eintrittsgelder reichten gerade, um so Raummiete und den Veranstalter, das war die Eat Berlin, zu entschädigen für den Aufwand. Und das hat mir extrem viel Freude gebracht. Und wer die Folge gehört hat, weiß, dass wir festgestellt haben, dass mehr als die Hälfte des Publikums uns nicht kannte.
Voll.
Und die kamen einfach nur über die Eat Berlin und ließen sich überraschen. Und als wir fragten, wisst ihr denn, was ein Podcast ist, waren auch 2 Damen da, noch sehr zögerlich und waren sich nicht so ganz sicher. Also hatten zumindest noch nie eins gehört. Dann haben wir gearbeitet, um wildfremde Menschen, die uns natürlich wohlgesonnen waren, sonst hätten sich diese Karte nicht gekauft, von dem zu überzeugen, was wir machen. Und das ist uns ganz sicherlich gelungen, denn als wir fertig waren, sind die noch sitzen geblieben. Rebecca Crusius war ja noch da und wir haben noch ein bisschen geplaudert und die haben mitgeplaudert und so. Man hat so richtig gemerkt,
die fühlten sich wohl.
Ja, wir konnten die Leute von dem, was wir da machen, überzeugen. Als ich dann nach Hause gefahren bin, war ich über Gebühr glücklich. Und ich habe dann so gemerkt, weißt du, wahrscheinlich wollte ich mein ganzes Leben schon mal auf einer Bühne stehen und wildfremde Menschen unterhalten.
Ja.
Ich habe auch gedacht, ich bin sehr glücklich, dass ich das jetzt hinterher merke, weil viele Menschen merken das mit 50, dann irgendwann ziehen zu Hause aus, verlassen Frau und Kind, gehen in eine Künstler-WG und enden am Ende in einer schlechten Coverband, wo sie eine Hochzeit spielen. Dafür haben sie ihr Leben aufgegeben. Ja. Und ich darf das quasi ex post erfahren. Und ich war wirklich so über Gebühr glücklich, dass ich nach Hause gefahren bin. Meine Familie war bei der Berlinale bei einer Premiere und ich saß hier dann noch so, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas. Ich habe mir dann ein Deal GG geschnappt und habe ein schönes Glas Wein getrunken. Aber auch wirklich nur ein Glas, weil ich keine Lust hatte, das jetzt mit einem Rausch zu überlagern. Und ich saß hier, ich hatte gar keine Veranlassung, das Licht anzumachen. Ich saß hier im Dunkel, habe eine halbe Stunde dieses eine Glas getrunken. Danach habe ich auch Kräutertee getrunken, weil ich wollte wirklich dann auch das Glück
mit dem.
Und habe mich darüber gefreut.
Cool.
Das fand ich außergewöhnlich. Und
das kurz, heißt für uns, das müssen wir.
Ja, das ist.
Aber nicht ständig.
Genau, ich kann noch sagen, wenn ihr das gehört habt, dann habt ihr gesehen, dass die Audioqualität weit unter dem ist, was wir hier normalerweise anbieten. Das war auch wieder sehr viel mehr Arbeit. Außerdem sind beide Mikros für unsere Gäste jeweils eine Viertelstunde ausgefallen. Die saßen zum Glück nah genug an dir, sodass das dann über dein Mikro abgefedert wurde. Musste ich aber auch nochmal nach und so. Also einmal im Jahr reicht.
Ja.
Wir haben unsere Blindflug Live-Geschichten, die wir über unsere eigene Plattform promoten, wo nur Leute sind, die Hörer sind, machen wir ja ohne Aufzeichnung. Dann machen wir einen klassischen Blindflug schon, aber wir zeichnen es nicht auf. Das könnte ich mir vorstellen, machen wir öfter. Aber so richtig wie da, zum Glück auch, weißt du, auch das ist jetzt, auch dieser Teil einer Midlife-Crisis geht an mir vorbei. Ich habe jetzt nicht die Seele gebucht. Und mir ist auch völlig klar, dass wir da 6 Leute überzeugt haben und nicht im Madison Square Garden waren.
Ich
fand es für mich einfach bedeutend, wie sehr mich das gefreut hat. Kurze Zeit später kriegte ich eine E-Mail aus der Schweiz von Matthias, der auch in der Zürcher Blindfluggruppe aktiv ist und mir auch schon mal bei diesen Terrain-Folgen ganz freundlich geholfen hat. Und der zum einen wollte einfach mal sagen, dass er fand, dass diese 8. Staffel besonders viele interessante Folgen gebracht hat. Das fand ich sehr nett. Und dann in dieser Schweizer Direktheit hat er auch geschrieben, dass in einer der Folgen über den Klimawandel, als ich über die Verwendung von Pflanzenkohle für verschiedene Zwecke sprach, ich etwas beschrieben habe, womit er beruflich zu tun hat, womit er sich auskennt. Okay. Und das unglaublich beruhigend ist, wenn du jemandem im Podcast zuhörst und der erzählt da ganz viel und du kannst überhaupt nicht beurteilen, ob das Quatsch ist, was er da erzählt. Yeah. Wenn der dann mal was streift, wovon du richtig Ahnung hast und dann ist alles richtig, was er erzählt. Weißt du, das stärkt so das Vertrauen, dass der Rest auch schon okay sein soll.
Bemüht sich, das Richtige zu sagen.
Und,
so.
Und deswegen fand ich das, was jetzt kommt, nochmal besonders wichtig. Ich war dann, das habe ich in der letzten Folge kurz angedeutet, als Referent auf der ProWein. Die ProWein hat sich ein Kongressprogramm gegönnt mit 60 Top-Speakern aus der ganzen Welt eingeflogen. Von den 60 Leuten, die da geredet haben, waren nur 3 aus Deutschland. Oh, die haben also wirklich Leute aus Asien eingeflogen, haben echt Geld investiert und haben auch ein ordentliches Honorar gezahlt, muss man an der Stelle mal sagen. Und ich war also einer von 3 Deutschen. Und ich hatte das Thema, wie man in einem saturierten Markt wie Deutschland Wein verkauft. Für ausländische, also Markteintritt Deutschland, verpflichtet worden bin ich von der Agentur, die das kuratiert hat. Das ist A2 aus Berlin. Das ist eine neu gegründete Agentur, die besteht aus Alexandra Wran und Anja Zimmer, das sind die ehemaligen Chefredakteurinnen von Weinwirtschaft und Meiningers Wine Business International.
Okay.
Also auch Leute vom Fach, die mich dafür engagiert haben, weil sie sehr gut beurteilen können, was ich weiß über den deutschen Markt. Ja. Ja, also da darfst du nicht sprechen, wenn du fantasierst. Ja, also auch das ist so ein, vielleicht für die Hörer nochmal ganz, ganz schön zu wissen, dass ich auch dort dann als Vortragender geholt werde, weil meine Expertise zum deutschen Markt als profund gilt. Und ich dachte, ich kann mal ein bisschen was über die Prese erzählen heute. So, sie war nur in Teilen für Deutsche interessant, weil es ging vor allem darum, wie man als Ausländer auf den deutschen Markt kommt. Vor 3 Jahren hätte ich die ganz Zahlen überladen mit ganz vielen Analysen und so weiter. Aber erstens war in diesem wirklich hochkarätigen Panel, wir waren zu dritt, der erste Redner war der Geschäftsführer oder CEO der Barclays Bank Consulting-Tochter für die Getränkeindustrie. Die haben eine riesige Consulting-Firma in London und arbeiten für InBev, Heineken und Co. und scannen die gesamte Welt nach Daten zum Getränkemarkt. Der hat
bessere Daten nochmal?
Die haben ziemlich gute Daten. Ich hätte mich gerne noch mit ihm unterhalten, weil ich bin mir nicht so sicher, nicht um ihm zu erzählen, dass ich seine Daten nicht glaube, sondern die haben sehr viele lineare Verläufe gezeigt, sehr, sehr stark getrieben von dem demografischen Wandel. Und wir haben in den letzten Jahren so wahnsinnig Zickzack-Geschichten gehabt durch Covid und Ukraine-Überfall, also russischen Überfall auf die Ukraine, die bei uns ganz viel ausgelöst haben. Deswegen passt das nicht so ganz zusammen. Okay, was aber nicht heißt, dass das jetzt falsch ist, sondern mich würde einfach interessieren, wie das da eventuell
wie mit reinspielt.
Die zweite Sprecherin war die Chefredakteurin von Wine Business Monthly aus den USA. Die hat sehr stark auf den amerikanischen Markt abgehoben und ich dann für den deutschen. Die Amerikaner hat mir viel es haben mir viele gute Bälle bereitgelegt, sozusagen, die ich aufnehmen konnte. Vor 3 Jahren hätte man gesagt, alle möglichen Analysedaten. Heute sage ich, gehe zu ChatGPT und sage, erklär mir den deutschen Markt, dann kriegst du so viele Daten. Und die sind jetzt auch nicht schlechter als meine, weil unsere Daten in Deutschland sind wahnsinnig schlecht. Darüber können wir gleich mal reden, warum das so ist. Aber ich habe deswegen einen starken Fokus auf die kulturellen Unterschiede gelegt und darauf, wie die Deutschen ticken und warum so viele Partnerschaften schiefgehen. Wir haben, da kommen wir gleich zu, ganz viele Top-Weingüter, die den deutschen Markt entweder absichtlich auslassen oder keine Distribution finden.
Stimmt. Und das, international meinst du?
Ja, ja klar. Ja. Ich habe also ganz kurz dann erzählt, nur für die, die jetzt kein ChatGPT benutzt haben, wir sind 83,5 Millionen Leute, im Schnitt das Medianalter ist 45,7, wir sind steinalt. Ja,
wir sind steinalt.
Aber nicht, weil wir so eine hohe Lebenserwartung haben, die ist nur 82, sondern schlicht, weil wir Kinder hassen. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass wir das niedrigste Alkoholalter von allen in der EU haben. Die dürfen sich schon mit 16 zu Tode saufen.
Sehr schön. Wir sollten also den Kindern weniger Beine stellen, wenn wir beide draußen sind. Das fangen wir mal grundsätzlich an. Verstehe
ich. Okay. Aber ich glaube, wir haben das nie so deutlich gesagt. Ich halte dieses 16 für einen Riesenfehler. Weil Alkohol aufs Gehirn, wirklich auf das nicht ausgewachsene Gehirn, massive Auswirkungen hat. Eigentlich sind die Amerikaner mit ihren 21 viel, viel vernünftiger. Aber gut, 60% aller Menschen über 16 trinken mindestens einmal im Jahr Wein. Jeder dritte Haushalt kauft mindestens einmal im Quartal Wein. Und insgesamt trinken wir 17,5 Millionen Hektoliter, davon sind 2,5 Millionen Hektoliter Sparkling. Die Verkäufe sind jetzt im letzten Jahr nochmal 7% gefallen, bei Volume und Value, also nach Menge und nach Wert.
Wirklich? Beides? Krass.
Und da kommt jetzt aber ein Punkt rein, den man immer noch mal beobachten muss. Wir haben bis 2019 einen steilen Anstieg unserer Lebensqualität gehabt. 2019 hatten wir den höchsten Kaufkraftindex, den wir je hatten. Wir haben im Moment ein Medianeinkommen von 52.000 Euro. Damit sind wir Fünfter in der EU. Sechster, wenn man diese Modifikation nach Kaufkraft nimmt, die Eurostat immer verwendet, dann wären wir Sechster. Ich glaube, dann überholen uns die Österreicher.
Okay.
Wir sind also gar nicht so schlecht drauf. Wir waren schon viel weiter abgeschlagen. Wir waren schon mal auf Platz 9 oder sowas. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Aber jetzt, seit 2019, hatten wir erst mehrere Jahre mit Hammerinflation bis zu 6,5%. Und dann haben wir jetzt gerade die letzten beiden Jahre Reallohnzuwächse gehabt, Lohnerhöhung weit über der Inflation. Und es ist jetzt läuft darauf hinaus, dass wir jetzt 2026 den Kaufkraftindex von 2019 erst wieder erreichen. Dann sind wir wieder da, wo wir mal waren. Dann haben wir wieder diesen Peak. Wir haben natürlich 6 Jahre verloren, denn normalerweise hätte es da ja noch weitergehen können. Aber wir haben ihn jetzt. Und es ist durchaus nicht nur Wunschdenken zu sagen, Wein gehörte zu den ersten Sachen, bei denen man gespart hat und zu den letzten, bei denen man zur Normalität zurückkehrt. Ja, ja. Danach würden wir nämlich im nächsten Jahr mindestens mal nach Wert ein Wachstum erwarten. Und das sind eben also die Barclays-Zahlen, die gehen in einem Stück nach unten. Da gibt es gar keine Steigerung mehr. Das hätte mich mal interessiert, wie das zusammen...
Ich denke auch.
Weiter. Okay. Die einzige Zahl, über die ich noch ein bisschen intensiver oder gesprochen habe, oder die Statistik, das ist der Weinverkauf nach Channel. Wir haben in Deutschland 36% über den Discount und 28% über den LEA und Hypermarkets, also sowas wie Kaufland. Das heißt, 2/3 der Flaschen, wenn wir dann noch den Online-Handel mit dazu nehmen, 2/3 aller Flaschen werden gekauft ohne jede Beratung.
Okay.
So das viel. Das ist ziemlich rekordverdächtig.
Ziemlich viel, ja.
Oder ich habe es dann so genannt, in Deutschland hat Wein einfach keine Boots on the ground. Mhm. Ja. Gleichzeitig ist unsere Datenqualität die schlechteste überhaupt, weil wir keine Verbrauchssteuer haben. Sobald du dich um Schaumweine kümmerst, wird die Datenlage super gut, bis auf die Flasche runter, weil es pro Flasche eine Steuer gibt. Und da kriegst du eben vom Zoll bzw. vom Bundesfinanzministerium die entsprechenden Zahlen. Und es wird dort auch nicht viel hinterzogen. Das ist tatsächlich ganz gut eingehegt. Aber wenn du dann zum Wein gehst, dann kommst du auf absurde Diskrepanzen, das hat damit zu tun, dass alle diese Firmen, die das verkaufen, im Familienbesitz sind.
Und nichts mehr.
Oder kooperativen Genossenschaften. Edeka-Genossenschaft, Lidl und Schwarz, also Lidl und Kaufland sind ja sogar noch in Shell-Companies versteckt und dann in eine Familienstiftung überführt. Ja, die publizieren gar nichts. Also all diese Firmen publizieren, normale Daten auf Hauptbuchbasis, General Ledger, also nur Top-Umsätze und so weiter. Da wird keine einzige Zahl zum Wein verkauft. Und dann fand ich es interessant, als ich mir die Daten angeguckt habe, dass zum Beispiel der Marktanteil von Aldi beim Wein genauso hoch angegeben wird wie der Marktanteil bei den Lebensmitteln. Ich kenne aber eine ganze Menge Menschen, die bei Lidl, zum Beispiel ich, bei Lidl relativ regelmäßig Lebensmittel kaufen, weil das ist der absolut nächstgelegene Supermarkt für mich. Der ist über die Straße, ein gutes Bio-Sortiment, wenn hier mal Kartoffeln fehlen.
Gehst du da hin?
Gehe ich da hin. Im Übrigen haben sie mittlerweile sogar 2, 3 Produkte, wo ich extra für hingehe. Sie haben die besten Ofenpommes. Da ich dafür eine Schwäche habe. Aber das ist jetzt immer so ein Thema, wenn du mit deinen anekdotischen Geschichten kommst und die anderen kommen in der Statistik. Das kennen wir von den Impfdebatten. Ich habe 1000 Impftote in meinem Freundeskreis. Da ist man immer schnell im Schwurbeln. Aber wenn du dich dann umguckst und schaust, wie ist eigentlich die Datenerhebung? wesentlicher Teil ist das Nielsen Scanner Panel, das sind Scannerkassen, aber die sind in nicht mal 6% des Handels installiert. Die gibt es nur bei Edeka und Rewe und auch nicht bei allen.
Okay.
Und die Datenqualität da ist total abhängig davon, wie das eingestellt ist. Ich habe eine Geschichte.
Wie es eingepflegt wird und sowas.
Ja, ja klar, ich habe eine Geschichte für Meininger geschrieben über Bio und ich habe mit den wichtigsten Bio-Spielern geredet und habe dann diese Zahlen gemacht. Ach komm, hören Sie doch auf mit Nielsen-Zahlen. Das können Sie alles komplett vergessen.
Okay.
Und eine ganz spannende Anekdote an der Stelle: Wenn ihr euch jetzt die Zahlen anguckt, der Kava-Export nach Deutschland ist um über 80% eingebrochen.
Okay.
Um über 80%. Was ist passiert? Aufgrund der Dürre in Katalonien hat Freshenet für einen Jahrgang Trauben in La Mancha kaufen müssen. Damit mussten sie die Cava DO für diese Produktion Carta Nevada verlassen. Carta Nevada ist aber über 80%. Das ist fast 90% des Cava-Exports nach Deutschland. Das sind 40 Millionen Flaschen, die aus der Cava rausgeflogen sind. Aber da wir ein unterjähriges Weingeschäftsjahr haben, sind davon erst 60% oder 70% in die Statistik eingeflossen. Nächstes Jahr fließen nochmal 30% oder 40% ein. Und dann wirst du erleben, wie sich der Cava-Export nach Deutschland verfünffacht. Okay. Weil sie das nur an Einnahmen haben. Ja. Gleichzeitig sind sie aber auch irgendwie in einer Kategorie raus und haben, jetzt gibt es in der Zollstatistik eine neue Kategorie, weswegen die internationalen Importe nach Deutschland um 28% gefallen sind im Wert. Champagner um 15, alle anderen um 28. Wenn du dann weißt, dass Cremant und Prosecco stabil geblieben sind, Prosecco hat sogar eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Spumante erstmals den Frisante im Export nach Deutschland geholt hat. Da kannst du also nichts von Minus reden. Ja. Dann weißt du, dass es komplett, da ist ja gar nichts mehr übrig, außer diesen noch behaupteten Kategorien. Aber dann stellst du fest, oh, es gibt ja eine neue Kategorie. Und das ist wahrscheinlich, das konnte ich jetzt noch nicht rausfinden, wahrscheinlich wieder diese Freshenet-Geschichte. Das heißt, es musst du dann alles wieder rein. Es ist
schwierig,
das ist sogar das,
bist nicht nachvollziehbar.
Das ist sogar das, wo du noch Daten hast. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, entschuldige, dass ich das mal so ausführlich mache, weil ich wollte das schon immer mal machen. Ja, wenn
jetzt hat er was.
Der Winzer beispielsweise berichtet, ich habe jetzt den Winzer genommen, weil die da ein paar verschiedene Daten zusammengeführt haben. Die haben selber nichts recherchiert. Die stützen sich auf DWI und Geisenheim. Und das ist jetzt die Zahl vom vorletzten Jahr. Aber die sagen also, der deutsche Wein liegt bei 4,47 Euro pro Liter und der ausländische Wein bei 3,72 Euro pro Liter. Endverbraucherpreis inklusive Mehrwertsteuer in Deutschland bezahlt 2024. Und Geisenheimer Verbrauchsstudie.
Krass.
Umfrage unter deutschen Weinerzeugern liegt bei 7,20 Euro pro Liter.
Das ist ein Unterschied.
Ja, das ist 70% mehr oder sowas.
Das ist schon.
Das bleibt unwidersprochen so stehen.
Okay.
Es bleibt einfach so stehen. Und was ich gemacht habe neulich, das war auch hochinteressant. Ich habe mich mit einem Menschen unterhalten, der heißt Bernd Niesen. Bernd Niesen ist ein Unternehmer aus Mönchengladbach und ich habe mich mit ihm nicht über sein Kerngeschäft unterhalten. Der ist der neueste Franchise-Nehmer der Winebank. Er hat die Winebank Mönchengladbach aufgemacht. Ich habe eine Geschichte über die Winebank geschrieben. Ich habe das bisher hier noch nicht gebracht. Ich bin unsicher. Ich finde sie sehr spannend, aber es ist halt ein Firmenporträt, wenn du so willst.
Ja.
Ich habe das für die Meininger geschrieben und Meininger hat das im Zweifelsfall ins Blatt geholt. Oh Gott, hoffentlich foltern die mich jetzt nicht, aber weil sie einfach ihren ganzen Anzeigenkunden Puderzucker in den Hinterblatt wollten, weil der Gründer Christian Ress ist Inhaber von Veritable, wichtiger Importeur und wichtiger Anzeigenkunde. Der Hauptinvestor ist Herr Mack von Mack und Schüle, das ist der allerwichtigste Anzeigenkunde. Der Franchise-Nehmer für die Bernd Kasteler Weinbank ist die Familie Willkomm, denen gehört die Kellerei Peter Mertes, das ist der zweitwichtigste Anzeigenkunde.
Ja, okay.
Wir können das noch so ein bisschen fortsetzen.
Ja, klar, verstehe den Ansatz.
So. Aber lieber Herr Niesen macht sein Geld als Projektentwickler, als Weinprojektentwickler und macht Aldi und Lidl Weine für 30 Jacker, Livonichanski, Christoph Hammel und
geil.
So weiter. Diese Weingüter sind zu klein, um alle Finessen des Deals mit diesen Giganten beherrschen zu können und haben auch nicht die Zeit und die Leute dafür.
Das macht er dann.
Die Großen sind so groß, also Aldi und Lidl sind so groß, dass die jetzt nicht irgendwie einen Hammel pampern können oder sowas.
Ja.
Das macht alles er. Die sitzen auch mal zu dritt am Tisch. Ist alles transparent. Also die wissen nicht, wer verdient. Und sie verdienen alle gutes Geld. Herr Niesen verdient so viel Geld, dass er sich eine Weinbank leisten kann. Weil so viel kann ich schon mal verraten. Es gibt eine einzige Weinbank, die mit Fremdkapital teilweise unterlegt ist. Alles andere ist immer eigenes Vermögen im Einsatz. Er muss sehr viel Geld verdienen.
Puh, okay.
Und ich bin hier ja bei meinem Lidl relativ regelmäßig, da steht immer ein Projektwein von ihm drin. Da steht immer entweder gerade ein Hammel oder ich glaube, das ist Niewodniczanski and Friends oder sowas. Und wie die 30-Ecker-Linie ist, weiß ich nicht. Und Lidl ist sehr gut darin, seine Regalmeter optimal zu nutzen. Also diese Bordeaux-Angebote und so, die sie hatten, haben sie hier in Weißensee mal kurz probiert, dann waren die ganz schnell wieder weg. Ja, okay. Die waren ja auch in vielen anderen Läden ganz schnell wieder weg. Aber die Tatsache, dass da immer ein Projektwein steht, bedeutet, dass die damit gutes Geld verdienen.
Voll.
Und die sind ziemlich teuer, diese Weine. Und da jetzt zu sagen 4,43 Euro, wenn sogar der Lidl, der ja angeblich die allerbilligsten Preise hat, auch da ganz viel nachlegt.
Ja, wir wissen. Ja.
Außerdem haben wir schon vor 10 Jahren, als es noch 3,26 Euro im Durchschnitt waren für den Liter, also 2,38 Euro für die Flasche oder so, wo ich immer gesagt habe, das kann nicht angehen. Bei 2 Milliarden Litern kann die Branche nicht 10 Milliarden Umsatz machen, wenn der Liter für 3,34 Euro weggeht. Wir sind jetzt genauso. Jetzt kommen wir auf 10 Milliarden, aber wir sind 10 Jahre weiter. Die machen alle viel mehr Umsatz. Ja. Es passt alles hinten
nicht vorne zusammen.
Nicht. Ja. Der VDP gibt seinen Durchschnittsumsatz, glaube ich, mit 6,50 Euro pro Flasche an. Da sind natürlich die ganzen Exportpreise mit dabei.
Die so richtig dünn sind, also genau. Ja. Also sind wir uns da gar nicht sicher, dass das alles stimmt mit dem Null. Wir wissen also eigentlich nichts.
Es wird aus 6% gemessen, wird hochgerechnet auf... Und die abgefahrenste, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, die abgefahrenste Geschichte ist ja, ich habe über Südafrika geschrieben für die Weinwirtschaft. Dann spreche ich mit der WOSA und sage, wie viel Wein verkauft ihr in Deutschland? Sagen, die wissen wir nicht.
Wieso
wisst ihr das nicht? Ja, weil wir zwischen 60% und 80% im Fass verkaufen. Das wird bei Peter Mertes und Co. in die Flasche gefüllt und wird dann nach Dänemark und Holland exportiert als deutscher Wein.
Ach.
Weil ich bin dann extra zu Lidl gegangen, ja?
Ja.
Da steht natürlich vorne südafrikanischer Wein drauf, aber der Barcode beginnt mit einer 4, weil der Barcode ist deutsch, weil es ist in Deutschland gefüllt. Und die Zollstatistik in Dänemark, weil das sind ja Länder mit einer Verbrauchssteuer, da geht es ja nur um, wen chargt man damit, wer ist der in Verkehrbringer, das sind die Deutschen, deswegen ist das da deutscher Wein. Das heißt aber nicht, dass in einer deutschen Exportstatistik als deutscher Wein stehen würde. So nicht. Okay. Aber ja, aber das taucht überhaupt nicht auf.
Das ist ja geil. Eigentlich treiben sie Schindluder bis zum Gehen nicht mehr.
Und dann haben wir noch über den Kofferraumexport gesprochen. Genau. Ja, wir haben
Kofferraumexport ist auch wirklich schön.
Wir haben 5 Fährverbindungen ins Ausland. Das sind ja, also wir haben ja 9 Nachbarstaaten, aber eigentlich haben wir 14, wenn du über Grenzübergänge gehst. Und für diese 5 Fährverbindungen gehen in die 4 Länder mit der höchsten Alkoholsteuer in Europa. Das sind 2 baltische Staaten und Norwegen und Finnland.
Ja.
Und nachdem wir darüber gesprochen hatten, hatte mir ein Hörer eine Mail geschrieben, der lebt in Kiel oder Flensburg und sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier im Hafen, an diesem Terminal, an Alk verkauft wird.
Ja.
Unendlich viel. Also wir wissen eigentlich ganz wenig. Wichtig war, deswegen habe ich es in die Präsentation genommen, ich bin natürlich viel kürzer gewesen in der Präse, die waren 15 Minuten durch. Wenn du als ausländischer Erzeuger hörst, dass es einen super Spike gibt im Export nach Deutschland, und du gerade denkst, jetzt bin ich ein gemachter Mann und deine Exportstrategie nach Deutschland ausarbeitest, du solltest mal kurz schauen, ob nicht ein Importeur aus einem Nachbarland seine Importe jetzt durch eine deutsche Kellerei funnelt. Weil wir sind die billigsten Abfüller.
Echt?
Wir sind die verlässlichsten und billigsten Abfüller. Es gab mal eine Zeit, das ist auch nur durch Zufall rausgekommen, da haben die Chilenen ihre gesamte Jahresernte nach Deutschland geschifft im Tank, hier füllen lassen und wieder zurückgeschifft, weil es in Chile keine Flaschen gab und weil es teurer gewesen wäre, das da zu machen.
Echt? Das ist ja krass.
Ja, und sowas fällt noch nicht mal auf in unseren Statistiken. So schlecht sind
die. So schlecht sind die. Dabei sind wir doch Statistikweltmeister.
Ja.
Aber theoretisch.
Vielleicht gehen auch deswegen so viele Geschäfte schief in Deutschland im Weinbusiness. Es gibt ja wirklich viel.
Das stimmt.
Dann habe ich darüber gesprochen, was ChatGPT dir nicht erzählt. Wir sind immer ganz weit vorne, wenn es um den Import nach Volumen geht und wenn es um den Import nach Wert geht und vor allem um den Durchschnittspreis pro Liter, dann sind wir immer mit die Letzten. Die Vorletzten sind wir in der Rueda, da in der DO Rueda, da sind die Holländer, aber die nehmen auch 50% der Menge ab. Die Holländer, fast 50% des Exports Rueda geht nach Holland und dann kommen wir mit 17,5%. In Barolo, wir kriegen 12% aller Barolos. 12% des Exports, also nicht 12% aller Barolos, 12% des exportierten Barolos kriegen wir. Davon ist aber wahrscheinlich die Hälfte billig Barolo.
Mhm.
Und das auch wieder, wie kommt man darauf? Es gibt in jedem deutschen Discounter und Supermarkt ein billig Barolo.
Das stimmt.
Es gibt in keinem einen billig Barbaresco. Im Barbaresco haben wir einen Exportanteil von 6%. Barolo 12%. Ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig vermessen zu glauben, dass diese zusätzlichen 6% billig Barolo ist.
Ja, macht Sinn. Klar.
Bei Ribera del Duero ist es so, dass der Durchschnittspreis im Export in die gesamte Welt 13,9 Euro pro Liter ist. Nach Deutschland sind es 8,65 Euro.
Okay, krass. Okay.
Okay.
Ja.
Und wichtig für die Importeure, für die Exporteure zu sehen ist, es geht nicht darum, dass wir weniger für das Gleiche zahlen. Zum einen nehmen wir den Bodensatz mit. Also alles, was überhaupt, Ribera del Duero wird wenig im Fass verkauft, aber das, was im Fass verkauft wird, kriegen wir.
Da sind wir großartig drin. Das machen wir ja schon mit den, das macht ja schon Rotkäppchen mit den Weinen aus. Da sind wir, das Bodensatz ist unser Ding, wa?
Ja, das ist unser Ding. Thomas hatte in einem anderen Vortrag ganz schön, oder neulich in einem Podcast erzählt, die Deutschen trinken mehr Ayran als Riesling. Sie wissen es noch nicht. Weil das ist der ganze Rotkäppchen-Grundsekt, Grundwein für den Sekt, der kommt aus Spanien, das ist fast alles Ayran. Und das ist ein bisschen mehr, als wir einen Riesling trinken. Aber wir zahlen also das Gleiche für das billige Zeug. Wir haben nur häufig die Spitzen nicht. Also wenn du zum Beispiel Rueda nimmst, wir kriegen 17,5%, zweitgrößter Exportmarkt, aber die erfolgreichsten Weine, also beispielsweise José Pariente, hat 4 Jahre lang keinen Export gehabt. Deswegen hatte ich ihn aber bei Vipino. Seit letztem Jahr haben sie einen Export immerhin. Wir sind bei Javesco jetzt. Bodegas Ossian hatten wir, glaube ich, hier im Podcast. Das ist zwar außerhalb der DO, aber die haben immer noch keinen. Vinas Moria haben keinen. Und sogar Campo Elysio, das ist von der Lurten-Family. Das ist ein super erfolgreicher Wein. Wenn du nach Marbella fährst, der steht da überall. Der verkauft sich wie geschnitten Brot überall. Aber hier in Deutschland gibt es ihn nicht. Manchmal ist das auch, weil die Wineries das nicht wollen. Ich habe eine Winery angesprochen, ob sie nicht in meine Vipino-Kollektion kommen. In Deutschland, ach nee.
Ah, auch spannend.
Ja, kein Bock drauf, weil...
Dusselige Deutsche wollen wir nicht.
Genau, komme ich gleich nochmal zu, warum. Aber dann war natürlich die Frage, die man stellt, wenn das jetzt alles so scheiß Nachrichten sind, warum denn Deutschland? Ja. Erstens, weil in keinem etablierten und entwickelten Markt warten sie auf dich. Du musst dich überall irgendwie reindrängen. Dein Importeur muss 2 Leute auslisten, damit er dich einlisten kann, das ist überall das Gleiche. Aber 2 Dinge sind vielleicht interessant, um jetzt in diesen Markt zu gehen. Erstens, Deutschland ist das einzige Top-10-Weinerzeugerland, in dem die Mehrheit der Einheimischen das eigene Produkt kacke findet. Je nachdem, welche Statistik du nimmst, entschuldige, dass ich das so deutlich gesagt habe, aber so finden sie es halt. 50-52% der Deutschen trinken keinen deutschen Wein, kategorisch nicht, weil das Zeug ist dünn und sauer. Deutschland ist noch viel zu kalt für guten Wein.
Ist das immer noch so? Ja, so,
ja es ist tatsächlich immer noch so. Es ist weniger geworden. Ich glaube, wir waren schon bei 60%. Aber Klimawandel hat da ein bisschen was geholfen. Das bedeutet aber natürlich bei einem weiter schrumpfenden Markt, dass es immer einen festen Kern geben wird, der dir die Treue hält als Ausländischen. Klar. Während in anderen Märkten unter Umständen dann dieser Schwenk auf das heimische Produkt kommt, um die heimische Industrie zu stützen.
Da sind wir nicht gut drin.
Und das Zweite ist, dass du, glaube ich, in Deutschland jetzt einen Frank Sinatra-Moment haben kannst. If I can make it there, I make it. Anywhere. Denn wenn du dir die internationalen Märkte anguckst, und da hatte ich 3 Beispiele, die Franzosen haben jetzt Gesetzgebung auf den Weg gebracht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, viele unserer Hörer haben das wahrscheinlich noch nicht gelesen, die es erlaubt, bis zu 9 Gramm Zucker in AOP-Wein zu haben. Wir werden Bordeaux- und Coturon-Weine mit 9 Gramm Zucker kriegen, schon ab diesem Jahrgang. Und nicht nur für den Export nach Deutschland, ganz im Gegenteil, vor allem, weil auch in Frankreich das nachgefragt wird. Die spanische Genossenschaft Martin Kodasch, die größte im Galizien, hat vor einiger Zeit einen halbtrockenen Albarino entwickelt, der, das habe ich gehört, auf den deutschen Markt kommen sollte. Das aber zitiert mich nicht damit, weil ich habe das nie verifiziert, ich habe die nie gefragt. Der hat es ja nicht mal bis zur französischen Grenze geschafft. Die Spanier trinken denen das alles weg. Und dann, ich glaube, du musstest auch mit mir diesen halbtrockenen spanischen Perlwein trinken, Blanc Pescador. Ich gebe es zu, also mein Urlaub beginnt, wenn alles eingeräumt ist, wir machen es uns einmal schön in unserer Wohnung, unsere Sachen sind im Keller, weil wir sie ja sonst vermieten, dann setze ich mich auf die Terrasse in die Sonne und trinke ein Glas Blanc Pescador. Das ist ein Off-Dry Frisante, allerdings nicht mit zugesetzter Kohlensäure, sondern hat so einen Rest der Kohlensäure. Ja. Die haben sich eine neue Fabrik gebaut für 20 Millionen zusätzliche Flaschen, weil sie so ein hohes Exportpotenzial entdeckt haben. Und zwar nicht in Deutschland. Frankreich, England, Skandinavien, Benelux. Alle kriegen jetzt diesen halbtrockenen Perlwein. War Prosecco ja auch ohne Ende.
Das spricht ja voll dieser berührten Natur-Champagner-Nummer mit allem,
was es... Das verkauft sich sowieso nicht mehr. Natur wird immer weniger. Das sind nur wir kleinen Freaks, die das noch trinken. Ja. Und man könnte sagen, wir erleben eine Germanisierung des Weinmarktes.
Wir kriegen sie alle.
Sie klingen immer so nach Nazi-Sprech. Ja, voll. Letzten Endes bedeutet, dass du hast ganz, ganz starke Preisverhandlungen auf der Business-Seite und auf der Produktseite, dass du viel mehr Bling-Bling draußen und mehr Zucker drin. Das wird kommen. Dann, das wird sehr, sehr spannend, wenn die ganzen halbtrockenen Weine auch in den anderen Ländern, die Welt wird süßer. Die Welt wird einfach süßer. Dann habe ich ein bisschen darüber gesprochen.
Bisschen so wie ich werde auch immer süßer. Na gut, okay. Aber das ist krass, wirklich.
Lass mich warten, dein Glas ist schon leer.
Ja, voll.
Sollte nochmal nachdenken.
Ja, bitte, unbedingt.
Das waren so Zahlen und Produkte und dann habe ich ein bisschen über die deutsche Mentalität gesprochen. Eines der großen Missverständnisse, was häufig ausländischen Produzenten zum Verhängnis wird, und ich erzähle das einfach auch, wenn das für die Hörer nicht so relevant ist, aber vielleicht ist es unterhaltsam, ist, dass deutsche Importeure anders arbeiten als die meisten Importeure auf der ganzen Welt. Ich habe, als ich in Alba war bei der Nebbiolo Prima das Vergnügen gehabt, dass ich wirklich an einem Tisch saß mit einem aus Toronto, einem aus New York, einem aus Hongkong und also einer aus Hongkong und einer aus Singapur. Okay. Und wir haben uns darüber unterhalten, was sind eigentlich die wichtigsten Quellen. Für die sind ja ganz schön weit weg vom Geschehen. Was sind die wichtigsten Quellen für Informationen? Wir sagen, naja, die Importeure und diese großen Importeurs-Tastings. Wir haben einfach im Frühsommer, Spätfrühjahr diese großen Tastings, wo wir alles verkosten können, was dann am Ende auch das Jahr über den Markt dominieren wird, weil das ist das Zeug, was zu uns kommt. Das ist ja das, was relevant ist. Okay. So was gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland keine Importeurs-Tastings. Es gibt manchmal Roadshows. Marc und Schüle macht eine Roadshow. Veritable macht eine Roadshow. Wein Wolf hat immer eine gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob die noch stattfindet. Mhm. Und ich habe da als Presse auch ein bisschen Zugang, aber ich habe gar keine Chance, alles zu verkosten. Es sind auch nicht die Verkostungsbedingungen, um da jetzt Magazinbeiträge drüber zu schreiben. Ganz häufig kriegen wir keine Musterflaschen, weil die Importeure gar keine Presseabteilung haben. Es gibt auch immer noch viele Importeure, die den Blindflug nicht kennen und gar nicht wissen, ob wir relevant sind oder was, weil es niemanden gibt, der die Medienarbeit macht.
Ja,
sehr unterschiedlich. Aber zum Beispiel jetzt, als ich die Nicolas Meo,
ja.
Da habe ich mit einem der Geschäftsführer von Weinwolf am Ende kommuniziert. Das ist halt, der hat wirklich Besseres zu tun, als mir Muster zu besorgen.
Ja,
ja, das ging jetzt, weil die kennen uns dann vielleicht auch und so. Aber
abgefahren.
So, dazu kommt, dass viele ausländische Produzenten gar keine, weil es eben diese Arbeit so nicht gibt, keine Musterallokationen haben. Das heißt, ich habe manchmal dann, also bei dem Meo bin ich mir ziemlich sicher, dass Weinwolf den bezahlt hat. Weil die keine Allokation haben, weil es nicht Teil des Packages ist. Okay. In den allermeisten anderen Ländern ist das anders.
Ja, Moment.
Ne? Und wenn du das nicht weißt, bedeutet das am Ende, das du musst
dich kümmern.
Und dich kümmern.
Ja, voll.
Und die erfolgreichen Markteintritte sozusagen oder die sehr erfolgreich hier sind, auch in dem höherpreisigen Segment, zum Beispiel Donna Fugata. Eigene PR.
Ja, und die ballern richtig. Genau.
Oder die Hill Family jetzt. Hill Family Estates. Eigene PR-Agentur hier. Und die Couturon-Leute beispielsweise. FF.K hat für die sogar POS gemacht. Macht ganz viel POS für die. Also Aktionen im Handel. Bis hin zu, da steht einer im Supermarkt und schenkt Couturon aus und sowas. All das musst du als Produzent oder als Produzentenvereinigung selber organisieren.
Machen, damit es funktioniert.
Ja. Damit es funktioniert, sonst macht es keiner.
Ja.
Du musst entsprechende POS-Strategie haben und du musst auch Budget dahinter packen, sonst hat das wenig Sinn.
Ja.
Wenn du mit den Deutschen dann redest über Business, dann, das ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ich habe, bevor ich in die Weinbranche gegangen bin, ja Business Development für ein amerikanisches Internetunternehmen gemacht und ich war auch eine Zeit lang in einem Business Expansion Team. Wir haben Produkte in Ländern gelauncht, in denen wir keine eigene Dependance hatten und auch nie eine haben wollten aus steuerlichen Gründen. Das waren damals so kostenlose E-Mail-Produkte und solche Sachen. Ist ja schon eine Weile her. Und dann war mein Job hinzugehen und die Dienstleistung zu akquirieren, die du vor Ort machst. Das war im Wesentlichen Vermarktung und Bewerbung. Mhm. Also mit Werbeagenturen und Vermarktern gesprochen. Das habe ich gemacht in Schweden, Polen, Spanien und Italien. Und dann gehst du mit so einem italienischen Geschäftspartner Mittagessen. Du hast ein schönes Get-Together, du hast ein bisschen erzählt, was du vorhast, dann so ein bisschen die Firma und dann gehst du Mittagessen. Und dann erzählen die und dann fragen dich, warst du schon mal hier und was sind deine Lieblingsurlaubsdestinationen? Und dann geht es um die bevorstehende Hochzeit des Erstgeborenen und was weiß ich was.
Wein
und zum Kaffee fangen wir dann mal an, über Preise zu reden. Ja, da drehst du durch als Deutscher. Das kennt der Deutsche nicht. Ich hab den Leuten auf der Probe gesagt, sie sind jetzt den dritten Tag hier, sie haben wahrscheinlich schon jede Menge Business-Meetings mit potenziellen Importeuren in aller Welt gehabt. Und jedes Business-Meeting fängt gleich an mit How are you? Nur nicht das Deutsche. Da geht's los mit How much? Ja, immer gleich. Und es ist wirklich so, auch wenn du als Presse unterwegs bist. Ich bin übrigens auch gar nicht so viel besser. Auch wenn du als Presse unterwegs bist, diejenigen, die nach dem Preis fragen, im Preis sind immer die Deutschen die Ersten. Und voll vielfach, bevor sie ihn verkostet haben.
Mhm.
Und ich habe schon Winzer erlebt, die sagen, boah, ihr Deutschen, könnt ihr nicht mal in eurer Einstellung zum Wein arbeiten? Weil die richtig ungehalten waren am Ende. Das waren natürlich Winzer, die sich das leisten können. Und das ist eben dann auch so ein Grund, warum dann so ein renommiertes Weingut, das aber noch Ware hat, sagt, ach, Deutschland. Ja, es war in diesem Fall war es eins, die haben einen kleinen spanischen Importeur in Karlsruhe. Das sind auch Spanier und die ticken gleich. Ja. Der hatte keine Lust auf noch einen Deutschen da. Also, nee.
Nee, lass noch mal bleiben. Oh Mann, nee.
Aber ich habe dann auch gesagt, ihr müsst die Deutschen aber auch verstehen, weil wir machen das teilweise auch aus Höflichkeit. Wir wollen auch eure Zeit nicht verschwenden. Was sollst du mich denn jetzt zum Mittagessen einladen und 3 Stunden und am Ende präsentierst du mir die Zahl und ich kann nur noch weggehen. Aber der Unterschied ist auch in der Mentalität. Der Spanier und der Italiener machen das auch deswegen, weil wenn sie während des Mittagessens feststellen, dass du ein super Typ bist, dann machen sie es irgendwie, ja, möglich. Dann make it happen.
Ja, klar.
Du bewegst dich ein bisschen, wir bewegen uns ein bisschen und so weiter. Und die Deutschen, das habe ich dann auf Deutsch zitiert, sagen, strenge Rechnung, treue Freundschaft. Deutsche sagen, wenn die Zahlen stimmen und alles passt, dann können wir über alles Mögliche reden. Und, aber wir machen kein Geschäft auf der Basis persönlicher Gefallen. Das kann nie die Basis für ein Geschäft sein.
Ja, ja.
Das ist in anderen Ländern anders.
Ja, zum Glück.
Glücklicherweise sind wir aber so, wenn die erste Zahl dann stimmt und du kriegst als zweites dann ein How are you, also dann weißt du ja schon mal, die Zahl war nicht so schlecht, dann kannst du den Deutschen auch zu deinem Weingut einladen. Ja, kannst du musst nur am Morgen, wenn er kommt, ihn mal in den Konferenzraum führen, du musst ihm eine Tagesagenda zeigen und sagen, um 15 Uhr kommt unser Chef-Controller und dann können wir genau die Preise ausgeben. Dann ist er während des Essens total entspannt. Dann redet er mit dir auch stundenlang über die Hochzeit deines Erstgeborenen und erzählt von der von seinem oder sowas. Ja. Wenn er weiß, um 15 Uhr
kommt der
Finanzheini und dann kriegt er es.
Schön.
Bei den Deutschen, also und natürlich, wenn du sowas dann machst, also am besten sagst du den Deutschen dann eben auch noch, wir werden eine Agentur anheuern, wir machen eine POS-Strategie, am besten Deutsche lieben Case-Studies. Machst du noch deine Case-Study, POS-Strategie Holland oder so, die du erfolgreich umgesetzt, fügst du noch mit ein.
Okay.
Wenn du einen guten Importeur finden willst, dann musst du ja am Ende denken, das sind Typen, die echt wissen, wie es funktioniert. Zweitens, die haben einen Plan und die klare Bereitschaft, Geld, Zeit und Ressourcen hinter diesen Plan zu stecken. Und drittens, sie haben das Produkt für diesen Plan.
Mhm.
Und das ist halt das Harte. Das Produkt kommt an dritter Stelle.
Ja.
Wenn du im Weinbusiness bist, weil du Wein liebst, dann ist der Umgang mit den Deutschen nicht der schönste Teil deines Jobs. Habe ich dir noch einfach mal so gesagt. Ist auch einfach so. Ja? Also, andererseits ist natürlich Erfolg auch sexy.
Mhm.
Und niemand kann mehr Flaschen für dich bewegen als der deutsche, der amerikanische oder der britische Importeur. Das sind halt, danach kommt lange
Märkte.
Nichts.
Ja, ja, gut. Ja. Ja,
danach kommt lange nichts und die Amerikaner sind im Moment nicht so, die Engländer außerhalb der EU auch nicht so wahnsinnig. Also sind die Deutschen natürlich schon
nicht unwichtig.
Was ich dann selber noch festgestellt habe, was ich sehr interessant fand über die deutschen Konsumenten, man hat immer gesagt, früher heißt es vor 5 Jahren, die Deutschen lieben Medaillen. Bevor du überhaupt anfängst, nach Deutschland zu exportieren, schick alle deine Weine zu Mundus Vini und zur Berlin Wine Trophy. Und dann bin ich hier in verschiedene Regale gegangen, also in verschiedene Läden gegangen und habe Regale fotografiert, die ich witzigerweise für die Webweinschulfolge Punkte und Medaillen vor 6, 7 Jahren schon mal irgendwie fotografiert und heimlich gefilmt hatte. Da ist nicht mal mehr halb so viel Medaillen auf den Flaschen.
Echt?
Ja, also es ist viel weniger geworden. Viel weniger. Das fand ich interessant. Und die letzte Geschichte, die Deutschen scheißen auf Traditionen, auf gut Deutsch. Also viele Weingüter denken, ich bin jetzt so traditionell und in anderen Ländern funktioniert das auch. Wenn du dann den Leuten sagst, du trinkst hier gerade Weinkultur, dann schmeckt das gleich viel besser.
Ja.
Und die Blindflughörer kennen das, wenn wir hier sagen, Erkenntnis schmeckt gut. Aber das ist echt nur in so einer Blindflugbubble. Für den normalen deutschen Weintrinker geht es immer um eine direkte Belohnung durch die Geschmacksnerven. Schmecken muss es. Ich glaube, deswegen haben wir so viel Zucker in unseren Wein.
Ja.
Das ist aber Küchenpsychologie und darauf würde ich keine Business-Strategie aufbauen.
Und manchmal läuft es trotzdem vielleicht. Also.
Das war also dieser Vortrag und das hat mir viel Spaß gemacht, mich auch nochmal richtig tief in die ganze Welt der Zahlen einzubuddeln und festzustellen. Also meine beiden Key-Takeaways sind in der Berichterstattung oder auch in der persönlichen Diskussion gibt es ganz viele Leute, die schnell mal sagen, Aldi ist Deutschlands größter Weinhändler und jede zweite Flasche wird in Deutschland beim Discounter verkauft. Nein, selbst die Schätzungen jetzt sagen 36%, das ist nicht 50. Jede dritte oder jede zweite macht einen Riesenunterschied, auch wenn es natürlich immer noch viel ist. Und es mag auch sein, dass Aldi Deutschlands größter Weinhändler ist. Aber der Abstand zu den ganz großen, wie was ist, Jacques Weindepot oder so, ist wahrscheinlich viel kleiner, als viele Leute denken. Und wahrscheinlich stimmen diese 36% nicht. Und wahrscheinlich, das darf man nicht vergessen, die Qualitätsweine, die machen und auch wenn wir das nicht trinken, diese Nibu-Nitschanski-Hammel 30 Acker-Sachen für Lidl, die sind alle nicht so schlecht. Die sind halt alle ein bisschen zu süß für uns.
Ja, voll, aber sie verkaufen sich ja. Ich meine.
Ja, und es ist deutlich besser als der Pinot Grigio für 1,99, der daneben steht, der auch immer noch sehr, sehr gut verkauft.
Ja, und auch noch viel Geld bringt.
Ja. So.
Wein.
Rotwein.
Ich war ganz zum Anfang, als es frisch ins Glas war, war ich so ein bisschen bei so einem leichten Pinöchen, also so was leichtes Pinöchen, so ein bisschen modern gemacht, bin ich aber inzwischen weg von. Ich bin viel mehr in Italien irgendwie gefühlt. Also sehr schön, hat so eine ganz schöne Tanninstruktur, die so schön lange sich im Mund ausbreitet, schön lange bleibt. Diese Frucht ist total zart, ja. Das ist also so ganz, ganz hell, ja. Und getragen durch dieses Tannin und die Säure ist da, aber nicht doll, schiebt nicht riesig und so, aber hält es alles so schön. Ganz schön, relativ jung, sind jetzt nicht 4, 5 Jahre oder sowas, also ein bisschen älter.
Nee, aber also jetzt gefüllt vor, weiß ich nicht, ich glaube, der hat den Handel noch nie erreicht.
Ah, okay, alles klar, also richtig jung.
Aber
dann 23.
21, also.
Na, dann sind es ja 4, 5, ja.
Ja, genau, oh, ja, dann, deswegen sage ich, aber eben, ja, ich glaube, es kann auch sein, dass ein Jahr auf der Flasche reift, bevor er in den Handel kommt.
Also wirklich schön und gerade so als Mittagswein, wa? Also wenn jetzt mit mir
über
wenn jetzt mit mir über die Schürfte reden willst, ich wäre soweit. Also da könnten wir jetzt loslegen. Find mich ja auch inzwischen ziemlich süß, das haben wir ja schon festgestellt. Also jetzt. Also ich bin, wie gesagt, in Italien irgendwie gefühlt, ich wäre wahrscheinlich bei Sangiovese, ja, und finde es ausgesprochen schön. Also wirklich, macht mir viel Freude.
Ja. Ich finde, diese Tanninstruktur kann man gar nicht genug loben. Der hatte,
unglaublich
viel. Frisch aus der Flasche kam noch mehr. Aber die ist auch für ein langes Leben. Das ist wirklich auf die Strecke gebaut. Das soll man jetzt noch nicht trinken. Ich finde es umso beruhigender, dass man es jetzt schon trinken kann. Aber man muss dazu sagen, du hast keine Angst vor Tannin.
Ja. Nee. Aber es ist auch kein Also es ist ein schönes Tannin einfach. Es ist wirklich ein schönes Tannin. Aber man muss es stimmen, man muss auch schon, ja.
Ja, das ist halt auch ein etwas höherwertiger Wein.
Die Luce.
Luce Brunello in diesem Fall.
Ach, also
nicht der eigentliche Luce, sondern der Luce Brunello.
21, ja.
21. 20. In Deutschland kaufst du den, glaube ich, noch nicht. Ist jetzt vom Weingut gekommen vor 3 Wochen.
Hatten wir Luce schon mal?
Nee, ich habe aber darüber berichtet.
Ja, genau.
Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn nicht hatten. Ich war beim Weingut.
Ja.
Oder haben wir den kleinen?
Wenn, dann war es ganz früh mal irgendwo. Aber ich bin mir nicht,
glaube
nicht.
Wir haben jetzt eine tolle Liste, ich kann jetzt nachgucken.
Also wirklich schön. Ja, die ist noch nicht im Markt, glaube ich auch.
Aber es ist jetzt, also war quasi Pressemitteilung, er kommt jetzt. Und dann habe ich gesagt, können wir ihn haben? Und dann haben sie ihn geschickt.
Aber ist ja hübsch, da war ich ja wirklich. Schön, wenn so Sachen so funktionieren und so schmecken, wie sie sollen und so. Und dann aber noch so gut sind. Ganz toll.
Finde ich auch.
Wo liegt Luce im Augenblick preislich? Oder wo sind die?
Das ist ganz interessant.
Wo wird auch als Deutsche immer gleich mal ums Geld.
Genau, reden wir über das Geld.
Reden wir über das Geld.
Also wir haben ihn noch nicht gehabt, deswegen. Ich war mir auch sicher, dass wir den nicht gehabt haben können, weil wir hatten ja noch gar keinen Brunello. Das ist jetzt der dritte Brunello in einem Jahr. Das haben wir jetzt endlich mal aufgeholt. Der Wein kostet jetzt 120 Euro ungefähr. Okay. Und
so wert.
Finde ich auch so auch wert. Ist interessant. Darüber muss man mal sprechen, weil. Zum einen, als ich bei Luce auf dem Weingut war, hat er 90 gekostet und das war relativ teuer, sagen wir mal so. Dann hat er in den 5, 6 Jahren, die das her ist, eigentlich nur die Inflation mitgemacht, denn wir hatten halt eine Rekordinflation in der Zwischenzeit. Mhm. Jetzt das günstigste Angebot eigentlich für den 20er, weil der 21er hat Deutschland noch nicht erreicht, ist 109.
Okay.
Das sind 19 Euro, das ist weniger als Inflation. Der reguläre Preis 120, das ist dann ein bisschen mehr als Inflation. Ja. Also so in dem Dreh. Gleichzeitig haben natürlich andere in der Zeit richtig aufgedreht.
Aber so richtig, ja.
Sodass er jetzt tatsächlich preislich extrem konkurrenzfähig ist. Allerdings muss man sagen, dass der Brunello-Markt eine Ausnahmestellung innerhalb aller Feinwein-Kategorien hat. Also ich glaube, das gibt es kein zweites Mal, weil es da Spielverderber gibt in einer Abführung. Mhm. Der größte Produzent ist Banfi. Mhm. Da habe ich auch mal erzählt, weil ich mit der Inhaberin, das ist eine amerikanische Business Lady, die das irgendwie auch aus den USA raussteuert, obwohl die tun ganz viel für das Brunello-Gebiet und haben da ja noch so eine Nursery und alte Rebsorten und bla bla bla. Aber sie ruinieren die Preise. Mhm. Die sind der Auflagenstärkste, die haben 90 Hektar. Sie haben 1800 Hektar, aber 90 Hektar Sangiovese, das werden so 250.000, 300.000 Flaschen machen sie für den Banfi Brunello. Ich habe nachgeguckt, ich habe den 1999er habe ich gekauft, 2004, für 28,50 Euro.
Wow, krass.
Und was kostet der Wein heute?
Immer noch so viel?
28,50 Euro, 22 krass. Jahre lang den gleichen Preis.
Krass.
Dann machst du dich alles kaputt. Der zweite in Deutschland sehr wichtige Wein ist Capazzo, weil Havesco den importiert und ganz, ganz viele Jahre über Jacques Weindepot in die Märkte getrieben. Bei Jacques gibt es ihn nicht mehr, aber sie importieren ihn immer noch, sehr guter Erzeuger. Habe ich auch gekauft, 99er für damals 30 Euro, kostet heute 30 Euro. Die beiden auflagenstärksten Einstiegsweine haben seit 22 Jahren den Preis nicht erhöht. Krass. Dadurch wirken natürlich alle anderen gierig.
Na klar.
Aber das ist nicht normal.
Nee, es ist bloß wegen der Menge. Wegen der Menge und weil sie die ganze Zeit alles
abverkaufen. Wegen der Menge und bei Banfi war noch das Problem, dass sie der Haupttäter im Brunello-Skandal waren. Die hatten also auch eine ganze Zeit lang was gut zu machen und so. Aber daran denkt ja heute keiner mehr. Das ist ewig lange her. Aber das ist natürlich ganz schwierig für alle anderen, wenn da einer seit 22 Jahren die Preise nicht erhöht. Und man muss dazu sagen, der Banfi Brunello ist absolut okay. Aber es ist halt eher 89, 90 Punkte Brunello. Und das hier ist für mich eher 95 Punkte.
Ja, voll.
Und die hier machen keine Reserva. Deswegen ist das so ein Mittelding.
Stimmt. Machen sie ja gar nicht. Ja. Schön. Cheers. Danke. Mittagswein. So, jetzt hatten wir so schön Rotwein. Jetzt müssen wir uns noch mal konzentrieren und gehen auf Weißwein zurück. Wir trinken heute, weil es so schön zu meinem halben Thema passt und weil ich so viel Spaß dran hatte, trinken wir Domaine Jacques Prieur, Poligny Montrachet, Premier Cru Les Combattes, erschlag mich nicht, 2013. Also so eine Zwischenlage oder so eine Einzellage nochmal im Poligny Montrachet 2013, sollte schön gereift sein, macht bestimmt viel Spaß. Ich freue mich da sehr drauf. Sehr schön. Prost.
Tschüss.
Ach, unbeeinflusst.
Das riecht ein bisschen nach Marihuana.
Naja, wir sind da offen für alles.
So eine, jetzt so ein Flint, jetzt wird es ein bisschen anders, jetzt wird es ein bisschen Flint. Das ist ja echt absolut.
Ja, wir sind jetzt offen für alles. Wir machen demnächst auch mal noch ein kleines Koks-Tasting, gibt es demnächst auch. Wir machen hier alles. Wir sind für euch da. Das ist das schönste Ganja, was ich lange
hatte. Wie muss ich jetzt zum Fliegen kommen?
Wie geil. Machen wir jetzt erstes den Werbeblock. Was wird zum Fliegen? In zwei Tagen, irgendwie sowas. Also wenn ihr es jetzt hört, dann haben wir am Wochenende da, was jetzt kommt.
Piep, kurzer Einwurf vom Schneidetisch. Ich habe dem Sascha ein falsches Erscheinungsdatum genannt. Das stimmt nicht. Wir haben nicht 3 Tage bis zum Frühlings-Pop-Up, sondern 10. Denn es findet am 17. und 18. April 2026 statt.
Piep. Nochmal unseren Pop-Up, Champagner-Pop-Up. Das dritte, das Frühlings-Pop-Up im Gasometer Berlin. Wir haben wieder viel vor. Ihr könnt euch noch kurzfristig einbuchen mit Sicherheit. Wir haben Freitag und Samstag. Wir haben wieder Felix mit dabei. Wir machen natürlich am Samstag für die Kurzentschlossen nochmal. Wir sind jetzt 2 Wochen davor nochmal. Wir sind jetzt schon für den Podcast ganz gut mit ein paar Leuten gebucht. Das ist okay. Da haben wir, aber wir kriegen euch unter, wenn ihr jetzt noch kurzfristig dazu kommt. Samstag Podcast, 16:30 Uhr. Wieder Live-Podcast ohne Aufzeichnung. Mhm. Ja, also das heißt, wir reden wieder über Sachen, über die wir hier nicht reden würden.
Zum Beispiel?
Über mich. Und werden da wieder was Schönes trinken und besprechen und werden da viel Spaß dran haben an so einem Live-Blindflug. Das macht uns ja in der Zwischenzeit viel Freude.
Ich muss mich mal ganz kurz unterbrechen. Das ist ein besonders schöner Wein.
Danke, freue ich mich total. Prost. Ja,
wirklich.
Ich hatte das gehofft und ja. Mm.
Wirklich atemberaubend. So, jetzt hier weiter. Ja. Entschuldigung, aber musste ich mal kurz loswerden.
Mhm. Und das passt auch, das ist wirklich schön, passt auch genau zu dem, was ich danach noch. Natürlich ganz normales Champagner-Pop-Up, wieder ganz normales ist natürlich nicht das ganz besonders. Klar, das ist besonders, weil wieder ganz viele offene Flaschen. Wir haben nochmal Sachen ausgetauscht. Ich habe insgesamt nochmal bei den offenen 6 verschiedene Champagner ausgetauscht, damit wir nochmal ein bisschen mehr. Also ausgetauscht in ganz neu. Wir tauschen auch noch mal bei den größeren Sachen dann was aus. Also insgesamt ganz viel neu auf der offenen Karte, sodass ihr euch wieder schön durchtrinken könnt. Das bleibt wieder gut kalkuliert. Gute Preise, viel Spaß, ein gutes Essen. Thomas macht wieder, also der Thomas macht Austern. Das ist natürlich auch Quatsch, weil das stimmt natürlich nicht. Also er macht natürlich keine Austern. Wir machen Austern auf.
Und die besonders gut waren. Das muss man auch mal ohne jedes... Ich habe gestern...
Gullingford.
Ja, ich habe gestern mal so günstige Austern gekauft, weil sehr spontan, ich war mit meiner Tochter in der Metro, weil sie für in Spanien Urlaub für Freunde da Großpackung Süßigkeiten kaufen musste, die es dort nicht gibt. Ja. Und dann haben wir kurz ein paar Austern mitgenommen. Da waren gerade sehr günstig Austern. Ah, die waren jetzt schon so ein bisschen schlammiger und bei weitem nicht so gut. Es gibt schon große Qualitätsunterschiede.
Es gibt wie bei Wein.
Eure sind besonders gut.
Okay. Danke, wir geben uns da Mühe. Ganz viel DJ ab 19 Uhr, der fängt dieses Mal schon ein bisschen früher an zu spielen, damit wir ein bisschen mehr Tanz haben. Wenn das Wetter schön ist, natürlich können wir raus auf die Terrasse oder ihr könnt raus auf die Terrasse. Wir machen es aber wieder als Barcharakter drin. Das meiste sollte schon an der Bar stattfinden, aber wenn man draußen in der Sonne sitzen will, wenn die Sonne scheint, auch das wird schön und total bezaubernd, glaube ich. Wir haben aber auch noch... Da wird es ein bisschen eng vielleicht, das weiß ich jetzt, wenn wir es jetzt haben. Ich mache es trotzdem mal. Wir haben natürlich aber auch noch 3 geile Proben jeweils an jedem Tag. Vielleicht, da müsst ihr, wenn ihr es heute hört, fragt, guckt auf die Seite, ob man es noch buchen kann. Wie war das?
Champagner-im-gasometer.de.
Mein Gott, manchmal ist es schon schwierig. Das war der wahnsinnig gute Brunello, der macht es mir jetzt schon schwierig mit dem Reden. Es ist nicht zu fassen. Wir machen... Einmal, da müssen wir uns noch ein bisschen mit befassen. Ja? Wir machen ja so ein bisschen so eine Einstiegsvariante. Ja? Das heißt, wir suchen gute Champagner aus, jeder ein.
Also wir machen genau, wir gehen in euren phänomenalen Keller und werden dort etwas zücken, was vertretbar bepreist ist. Aber wir werden, also ich habe gehört, in deinem Insta-Video sagst du unter 100.
Insbesondere,
weil wir wahrscheinlich auch das eine oder andere sehr gereifte da zur Auswahl haben, wo dann die heutigen Jahrgänge mehr kosten.
Ja, das kann sein. Wie gesagt, wir geben uns Mühe, das in einem Rahmen zu halten, der nicht exorbitant ist, aber wo man wirklich sagt, okay, das...
Und das wird, das wird eben die Blindprobe, die es beim letzten Mal nicht gab, eine Ruhe in der Herzenslust mitraten können.
Genau.
Wie geil. Und wo auch die anderen raten müssen. Weil ja nur, also Sascha weiß, was es ist, weil er dabei ist und er entscheiden muss, ob wir es nehmen können.
Ja.
Aber ich weiß nicht, was Flo wählt.
Ja.
Flo weiß nicht, was ich wählt. Sascha hält sich zurück, grinst die ganze Zeit. Wahrscheinlich mal mehr, mal weniger. Daran könnt ihr dann absehen, ob das, was ihr da so von euch gebt, gerade Substanz hat oder nicht. Also ganz im Ernst, wir spielen ja kein Blame Game. Und wir... stellen uns halt hin und sagen, wir behaupten, wir kennen uns ein bisschen aus in der Champagne und das ist großes Zeug. Und da könnt ihr uns dann auch hinterher Ohrfeigen geben, wenn das nicht so war.
Genau, finde ich gut. Freue ich mich jetzt schon drauf. Machen wir zweimal, kriegen wir zweimal Ohrfeigen, ist aber auch fein. Also am Freitag und am Samstag. Dann einmal die Champagner des Zahn, also Kristall. Wir sind sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Kristall trinkt man schon ab und zu mal die normalen Kristall.
Ja.
Das klingt jetzt auch ein bisschen. Aber ab und zu trinken wir schon mal einen normalen Kristall.
Ja.
Das Glück haben wir schon. Den Rosé trinkt man wahnsinnig selten.
Ja, ich bin sehr gespannt, ob es endlich mal der Funke überspringt, weil er ist bisher noch nicht übergesprungen.
Ja, gut, bin ich gespannt. Und die Önothek. Auch schön. Ich finde, also um mal Kristall zu verstehen, so ein bisschen in der Gänze ist das, glaube ich, ganz nett. Da kann man das gut machen. Ist eine schöne Variante und der Preis ist fantastisch. Ich glaube, das kriegt man so dann auch nirgendwo anders.
Ja, und ich finde, ich muss mal eine Lanze dafür brechen. Das ist sehr viel Bling-Bling mit Zar und der dicken Flasche und so. Aber das ist 120 Jahre her. Also das war nicht damals als Bling-Bling gedacht. Das ist Legacy und das ist Tradition, die für unser einer ja toll schmeckt, haben wir gerade gelernt, für den Rest nicht. Aber und ich sag's auch ganz offen, ich meine, ich habe ja hier diese Lampe, die du auch hast, in der die schönste, da ist eine Flasche Kristall drin. Ja. Das ist, da kannst du, kannst da du gerne mit. Drüber gelästert, also vor diesem ganzen Rapper-Zeugs und so weiter, das ist einfach seit 100 Jahren
Heißer Scheiß. Ja, muss man mal sagen.
Das und ist wirklich sehr ich finde, und da habe ich ja nun sehr viel geringere Erfahrung, weil nur zweimal, glaube ich, oder einmal, das Önothek im Verhältnis zu Kristall viel mehr Turbo zündet als P2 im Verhältnis zu Dunkelbier.
Stimmt.
Also das fand ich jetzt, meine Begegnung mit Önothek war auch epochal.
Ja.
Dafür sage ich ganz ehrlich, habe ich den Rosé entweder nicht verstanden oder er ist einfach scheiße.
Wir werden es rausfinden.
Ja.
Auch da haben wir 2 Tage Zeit. Wir werden uns bemühen, das rauszukriegen. Und dritte große Probe, nochmal 3 große Namen, Cédric Bouchard, Jacques Salos, und Yolis Colon. Die Weine, die wir da aufmachen, halt behalten wir noch ein bisschen für uns sozusagen, aber es wird sich mit Sicherheit lohnen und es wird nicht die letzte Dorflage sein.
Nee, ich habe da schon mal eine Idee, dass es zumindest an einer Stelle ein Wein sein wird, der sich nach positiver Bewertung im Sekundärmarkt verzehnfacht hat. Ich würde einfach, macht einfach einen Bogen um Blindflug Folge 100, dann kommt ihr nicht drauf.
Schön gesagt, richtig gut. Fisch so. Sehr, sehr schön am Boden vorbei. So, okay, also kurzfristig einbuchen, haut rein, wir freuen uns. Ich bin da, ich stehe hinterm Tresen. Felix ist mit mir und mit uns und Flo beim Podcast und ansonsten auch bei den Proben natürlich dabei. Sehr wahrscheinlich mit Christoph als Counterpart, wenn nicht. Genau, und dann passt es schon. Und es wird mit Sicherheit wieder sehr lustig, wenn die beiden sich betteln und der eine das besser und der andere das schlechter findet. Und so. Ja, das ist auf jeden Fall eine hübsche Variante. Da kann man viel Spaß haben, auch als Zuhörer sozusagen, oder als Zuseher sozusagen in dem Fall. Das werden lustige Abende. Und wir werden uns bemühen, viel zu trinken, damit es sehr lustig wird.
Jawohl.
Es geht natürlich nicht um Alkohol.
Um Himmels
Willen. Nein, um Himmels Willen. So, das war sehr schön. So, jetzt kommen wir noch nicht zu dem Wein, sondern jetzt kommen wir dazu, dass ich letzte Woche ich fand das so schön, das muss ich, also wir hatten ja ein bisschen Glück, hatten wir schon mal mit den Proben dieses Jahr schon, es läuft ganz gut, nachdem ich mich letztes Jahr so beschwert habe, laufen die Proben dieses Jahr ganz schön, also Priorat war super.
Stimmt.
Bordeaux war ganz schön, was wir da so zwischendurch hatten, das war ganz nett. Und so, dann war ich letzte Woche und es hat mich so unglaublich glücklich gemacht, weil das war so schön und so gut zu verstehen, die Berliner Jungs hatten quasi zu einem Chardonnay-Tasting geladen. Mhm. Und da war ich dann noch, also was heißt war ich noch, da war ich dann, musste mein Kind mit dem es
mochte. Die Berliner Blindflieger?
Ja. Die waren, und sie hatten sich überlegt, weil sie damit nicht so viel Ahnung hatten, würden sie total gerne weißes Burgund machen. Mhm. Schön, dachte ich erstmal, hey, schön, mag ich ja auch. Wa? Mhm. Und dann hatten sie so ein bisschen... Hatten sie beim Anfang, dann haben sie sich bemüht und so und dann haben sie mir die Liste geschickt, um nochmal drüber zu gucken. Dann habe ich das nochmal geändert von der Reihenfolge, wie ich es für am sinnvollsten hielt und so. Und dann waren es insgesamt nachher 15 Weine aus mehreren Lagen, unter anderem Meursault, Poligny bis Coton und das war, also was mich unglaublich glücklich gemacht hat und was ich ja ganz schön, es war eine ganz klassische Probe, also ganz klassisch in der Form von, und das ist ja was in der Ecke ja wirklich geht und das war so schön, weil es so gut zu verstehen ist. Das kann man ja im Burgund wirklich schön machen. Das hatten wir bei unseren Roten auch, du kannst halt Dorflage, erste Lage, Grand Cru und das ist wirklich erstaunlich schön, wenn man das ein bisschen gut macht, wie gut das funktioniert und wie gut man das versteht. Ja. Wie gut man versteht, das ist eine Dorflage, die kann außergewöhnlich schön und außergewöhnlich gut sein. Dann gehst du in die Premier Cruz und merkst, okay, mehr, kann sein, dass du es nicht magst, alles klar, aber da wollen sie mehr und dann gehst du in die Grand Cruz und merkst, alter Falter, da ist nochmal so richtig, da ballern sie so richtig. Und ich finde das... Es war so schön, also die Probe war mir, man musste mal, also klar, die Unruhe zwischendurch, wenn sie alle ein bisschen zwischenschwatzen und man dann nicht irgendwie, aber auch schön zu sehen, wie gut auch die Jungs sozusagen, in dem Fall kannten sie sich da auch nicht so aus und da sind ein paar dabei, die trinken ja auch immer gern dieses junge wilde Zeug und so, aber selbst da muss man sagen, Qualität zieht.
Also Qualität setzt sich durch.
Ja, Qualität setzt sich durch. Wenn du das dann merkst, dann kommen sie auch von diesem jungen, wilden Zeug. Merkst du dann, wenn was so gut ist, wie es gut ist, ja, dann strahlt es einfach und holt die Leute auch komplett ab und zieht die dann auch nochmal in so einen Bann. Ja, das ist teuer. Das war auch keine günstige Probe, kann man auch sagen. Am Ende des Tages, wenn du jetzt 15 Weine hast und du hast sozusagen... Nicht immer, also wir hatten nur zwei Grand Crus am Ende, noch mal extra ein bisschen, damit man das, ja, aber ansonsten immer Dorf, Premier Cru, sowas in die Richtung und dann immer so durch, ja. Und also ein paar Piraten noch dabei, auch die haben sich gut präsentiert, das hat man auch verstanden, ja. Das wirklich, das hat mir so eine Freude gemacht, dass man so eine gute Probe, weil wir ja auch mit den anderen Proben ja manchmal in Bordeaux oder sowas, also eine gut strukturierte Probe, sauber aufgesetzt, mit einer klaren Reihenfolge, um was Vergleichendes zu haben, um nicht nur zu sagen, wir trinken heute
geiles, teures Zeug,
sondern das Learning zu sagen, wir haben, also wie schön das war, weil man einfach Meursault verstanden, man hat es sich schmeckt, du schmeckst das dann wirklich, wie unterschiedlich das anders schmeckt,
zu einem anderen, zu einer anderen Lage, ja. Das hatten wir, ich meine, das hatten wir ja auch, wie schön sozusagen Givre dann schmeckt, wenn du es da trinkst und wie anders es ist, wenn wir das mit dem Abend vergleichen, wo wir da saßen, dass du Givre relativ klar rausgeschmeckt hast und natürlich dann Louis Saint-Georges total anders schmeckt.
Ja.
Obwohl das nicht riesengroße Unterschiede sind, aber wie schön das rausarbeitbar ist. Und das macht mir, hat mir so eine große Freude gemacht, das auch zu trinken, dass ich da wirklich, also ich muss sagen, ich habe da wirklich nochmal deutlich mehr Bock, auch dieses Jahr das in konsequent durchzuziehen, zu sagen, ich habe auch wieder, ehrlich, das erste Mal, nicht das erste Mal, stimmt nicht, aber ich hatte wieder das Gefühl, ich habe wieder was gelernt, ja. Obwohl ich schon so viel, ich glaube, wir wissen ja darüber relativ viel und sowas, ja, aber wieder was gelernt, wieder was mitgenommen, viel Spaß gehabt. Mich auch nicht betrunken, weil dann muss man ehrlicherweise sagen, waren wir jetzt 11 Leute mit 15 Weinen, das ist auch nicht unglaublich viel. Mhm. Ja. Das hat sich also auch gut gemacht und da dann auch, da war ich ein bisschen glücklich, dass ich musste meine Tochter mitnehmen, weil wir hatten, ich hatte keinen Babysitter, es war aber nicht so schlimm, das war noch ein anderes Kind da, also vom Haus her das Kind und dann haben die, das war alles gut. Aber das Schöne ist natürlich auch, dann bleibst du zum Schluss nicht so ewig lange.
Ja.
Und doch das ist für so eine Probe, ich meine, ich trinke mit euch allen ja und manchmal wirklich bis zu einem schönen Schwips und sowas.
Aber das ist schön, wenn man was gelernt hat und sich dann am nächsten Morgen auch sofort dran erinnert.
Oder
und das nicht ist erst, wenn sich der Nebel gelichtet hat.
Und das so wie du gesagt hast mit dem Blindflug, das bleibt dann bleiben so schöne Sachen mal wieder. Mhm. Und ich finde, da waren wir zwischendurch waren wir da nicht so gut. Und das stellt sich gerade so schön dar. Ich finde, es könnte ein gutes Jahr werden mit dem, was wir da haben. Und wenn wir da ein bisschen dranbleiben und dann das ein bisschen bei den Proben funktioniert, dann habe ich richtig doll Bock drauf, muss ich sagen. Also und nochmal, also ich finde, wir müssen uns da auch durchsetzen, die strukturierten, klaren deutschen Proben, wo man sagt, nicht deutsche Weine, aber
genau,
das ja. macht so richtig doll Sinn. Plan machen
und dann gegen diesen Plan arbeiten und liefern.
Oder? Ist schon. Klingt absolut. Total dämlich, aber es ist total sinnvoll.
Ja. Und dann sind wir eben ganz undeutsch und sagen, Erkenntnis schmeckt lecker.
Ja.
Und nicht, ich brauche Zucker.
Ja.
Insofern gleicht sich das doch direkt wieder
aus. Aber volle Kante. So, jetzt kannst du mir was zu dem Wein erzählen.
Nicht viel, außer dass er wirklich granatenstark ist. Er ist ein Rannwanzer.
Rannwanzer, wie geil. Ja, das stimmt.
Weil er in der Säure mild ist, aber er verliert dadurch nichts. Er braucht nicht mehr Säure. Er hat eine betörende, süße Frucht, die erste Anmutung war, wir sind völlig außerhalb meiner normalen Erfahrungszone, weil diese Frucht dann wieder die Säure nicht braucht. Also es ist nicht süß. Es ist einfach, es ist süß, aber nicht süß. Weißt du? Es ist nicht klebrig. Mhm. Es ist halt so eine lebendige, süße Frucht, die gleichzeitig expressiv ist, aber nicht überbordend und nicht dominant. Und das würde mir jetzt das lässt mich jetzt denken, dass es nicht ganz jung ist. Ich glaube, dass du ein paar Jahre brauchst, bis eine Frucht sich so präsentiert.
Ja, ja, genau.
Dann hast du nicht so viel Säure, was nicht stört. Nach 5 Minuten, 7 Minuten im Glas präsentiert sich so ein leichter Gerbstoff. Das ist ja oftmals so, wenn man dann so einschenkt und schwenkt, dann kommt es. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass der Wein einen Gerbstoff hat, der die Säure ersetzt. Aber der war die ganze Zeit da. Der hat das gut abgepuffert. Zwischendurch merkst du ihn mal, dann merkst du ihn mal nicht. Das ist schon nicht süßes Säurespiel. Das ist so eher so ein Fruchtstrukturspiel auf allerhöchstem Niveau. Aber wirklich so auf dem, und ich meine wirklich auf dem Niveau, wo du sagst, habe ich in meinem Leben 5-mal getrunken. Hm. Also das heißt nicht, dass es der 5-beste Weißwein ist.
Nein.
Es ist einfach, der spielt ein Thema, das ich ja ganz selten im Glas habe. Meistens haben wir doch irgendwie Fruchtsäurespiel. Und hier hast du so eine andere Spitze.
Das stimmt.
Toll, toll. Er ist dann aromatisch gar nicht so komplex, aber das ist kein Mangel, ja, weil das, was er hat, also das ist so, wie soll man das jetzt sagen? Oh, natürlich fallen sofort sexistische Bilder ein, die lassen wir jetzt mal. Aber
das kann
ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Es muss nicht immer alles
schwierig und
super komplex. Ja, nein, es ist wie, sagen wir, wie Kunst, ja, wo du dann so ein Bild hast, wo ein paar Striche drauf sind und es entfaltet eine enorme Wirkung. Ja. Deswegen bleiben das trotzdem ein paar Striche. Es sind nicht viele Striche. Ja. Man kann auch mit wenigen Strichen Wirkung erzielen. Und das ist hier genau der Fall. Die leichte Kräutrigkeit, das ist alles da, aber es ist ganz dezent im Hintergrund. Eigentlich dreht sich hier alles um eine wahnsinnig schöne Frucht, die null Kitsch hat, null plakativ ist und die ich ganz schwer einschätzen kann. Also sie ist nicht gelbfruchtig. Das ist so ein bisschen zartrosa.
Zartrosa. Aber ich meine, wenn du so zartrosa hast und du steckst die Nase rein, denkst du, ja, sehe ich.
Und das könnte, das ist also so, so eine Litschi-Fruchtfleisch, aber ohne diese ganzen eventuell bitteren Elemente aus der Haut oder sowas. Also es ist ein bisschen blumig dabei und herrlich, herrlich, wirklich herrlich. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Ich hole mal die Flasche.
Ja.
Also ehrlicherweise, weil du hast mich ja, ich habe ja gerade so geschwärmt von dem Tasting und ich konnte nicht umhin, tatsächlich auch einen Chardonnay mitzubringen.
Das ist echt Chardonnay, ja. Zwischendurch habe ich mal überlegt, aber dadurch, dass es nicht so gelbfruchtig ist, hätte es mich noch eine Weile weiter trinken lassen können, wenn ich drauf gekommen.
Und ich fand auch die Lage bei der Probe so schön, dass ich nochmal bei mir aus dem Keller eine andere Lage, also eine andere Dings. Und wir hatten letztens einen Projektwein, da spielte der Winzer auch eine Rolle. In der deutsch-französischen Zusammenarbeit.
Ja.
War?
Ich stehe gerade am Schlauch.
Klüver und Prieur.
Ach so, Klüver, Prieur. Klüver, ja, südafrikanisch.
Deutsch, aber okay, gut, okay.
Jacques Prieur. Wir sind bei Jacques Prieur.
2013.
Le Combat.
Ja, 2013.
Premier Cru.
Wahnsinnig. Unglaublich schön, wa? Also.
Echt super.
Finde ich auch.
Jetzt möchte ich gerne mal von dir, bevor wir uns verabschieden, möchte ich jetzt gerne wissen, schmeiß doch mal den allwissenden Wine-Searcher an und sag mir, wie viele Punkte der Wein hat im Schnitt. Wenn mir irgendjemand über 95 gegeben hat. Weil jeder, der ihm weniger als 95 gegeben hat, ist ein Idiot.
Ja, wirklich, das stimmt. Warte mal. Wir sind doch gar nicht, also ich finde, die liegen immer noch, ich glaube, das ist, wir können auch nochmal gucken, müssen wir auf jeden
Fall. Genau. Ja. Ihr merkt, der Mittagswein tut Wirkung, aber manchmal muss man sich dafür auch nicht schämen, vor allem das. So
2013 liegt inzwischen, gibt es fast nur noch in London, liegt irgendwie bei 180, 200 Euro, war mal günstiger, naja gut. So.
Ist jetzt wahrscheinlich auch wieder günstiger, weil es da gerade ein bisschen nach Süden geht.
Ja, ja. Also Zellertracker hat nur 94, die Dings-Kritiker-Bewertungen gibt es nicht so richtig wahnsinnig viele. Ich guck mal bei Parker, ja? Ich guck mal bei Parker.
Parker und Burgund ist ja auch
schlecht. Referenz. 2013, Burgundiwein, hat er nicht bewertet.
Oh ja, deswegen kostet er nur 180.
Ja.
Ja. Hey, super, vielen Dank.
Finde ich auch.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.